In Sinnfluten, der Podcast zu Altenburg am Meer. Dear ladies and gentlemen, liebe ZuhörerInnen, steht euch das Wasser bis zum Hals oder seid ihr schon abgetaucht? Ich verrate euch. Die Tiefsee lässt tief blicken. Wer bin ich? Mein Name ist Melusine, die Meerjungfrau. Aus den Tiefen des Meeres bin ich zu euch in die Wasseroberfläche aufgetaucht und an Land gegangen. Altenburg, das liegt jetzt am Meer. Könnt ihr das Rauschen hören? Legt euch eine Muschel an das Ohr. Schließt die Augen und lasst uns in Sinnfluten surfen.
Auch in der zweiten Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema dieser Projektwoche. Wasser und Grenzen. Macht euch enttäuschungsfest. Vielleicht werdet ihr seekrank. Am Horizont zeigen sich Wahrheiten, die Wellen schlagen und uns am liebsten abtauchen lassen würden. Wir sprechen über Grenzschutz und die Verletzung von Menschenrechten, über globale Erderwärmung und die Folgen kapitalistischer Strukturen. Die Meerjungfrau Melusine antwortet uns auf die Frage, ob wir noch zu retten sind, und wir sind froh, sie an Bord zu wissen. Auch kommt es vor, dass die Realität von der Fiktion eingeholt wird und sich die Dinge überschlagen. Vor einer Woche ging die erste Folge des Podcasts In Sinnfluten auf Sendung und kurze Zeit später der Wasserfall los. Unsere Bordfunke war wieder unterwegs und hörte sich bei Altenburgerinnen um. Die angeheuerten NachwuchsreporterInnen Alexandra, David, Sarah und Vanessa, SchülerInnen der Regelschule in Meuselwitz, haben sich gegenseitig, unsere Crew und die Meerjungfrau Melusine zum Thema dieser Woche befragt.
Was hast du letzten Samstag bei dem Unwetter gemacht?
Wir waren in Altenburg, da war ich im Pool, bis es geblitzt hat. Da mussten wir alle in die Laube.
Ich war zu Hause, dann habe ich dann gesagt, ich mache eine Wasserschlacht mit meinen Geschwistern auf dem Balkon.
Wir waren hier zum Podcast und meine Frau und ich, wir sind dann nach dem Podcast nach Hause gegangen, weil wir wollten eigentlich noch in die Gaststätte gehen, was essen. Und dann haben wir auch gesagt, nee, machen wir nicht, wir fahren nach Hause. Dann habe ich gesehen, ach du grüne Neune. Und dann bin ich raus, war in 2 Sekunden pudelnass. Und also wenn wir hier geblieben wären, hätten wir das Wasser im Haus gehabt.
I was at the Rote Zora and we were stuck in the building. It reminded me of Australia.
Dann mussten wir aus der Roten Zora in den Geräteschuppen, weil der überflutete. Da haben wir dann eine Barrikade gebaut und versucht, alle Materialien und Werkzeuge vom Wasser zu schützen.
Als wir dann die dunklen Wolken haben aufziehen sehen, haben wir halt schnell alles reingeräumt. Und haben es gerade mit den ersten Regentropfen geschafft, das alles reinzuschaffen. Und dann kam aber ja der richtig große Guss runter. Und das war auch ganz spannend zu beobachten. Dann von oben, da ist ja so eine Rutsche, die runtergeht. Und das Wasser hat man immer so ansteigen sehen, dass man eigentlich von der Rutsche genau ins Wasser rutschen konnte. Es war ziemlich, daran konnte man gut ablesen, wie hoch das Wasser ist. Und wir hatten draußen einen großen Stapel mit Holz liegen, der in der Plane abgedeckt war. Und der ist einfach losgeschwommen. Der ist so abgehoben und hat sich 90 Grad gedreht.
Wir sind jetzt bei Futura. Und nachdem unser Podcast ja rauskam in Sinnfluten, kam quasi in Altenburg wirklich eine Sinnflut. Und ihr wart leider auch arg von betroffen. Wie ist denn jetzt so nach ein paar Tagen die Situation? Was habt ihr alles schaffen können und was habt ihr noch, was vor euch?
Ja, was vor uns steht, also wir haben den größten Teil schon geschafft und wir sind guter Dinge. Das ist jetzt bloß Arbeit, was wir machen müssen. Viel ist nicht, also ist kaum was kaputt gegangen. Und ihr seht ja selber, das sind jetzt die Restarbeiten Und ich denke mir, heute werden wir fertig. Und dann können wir wieder loslegen, Futura.
Wie hoch stand denn das Wasser hier? Wie kann man sich das vorstellen? Es kam ja wirklich ganz plötzlich, habt ihr am Abend noch reingeschaut. Wie war denn das da für euch, wo ihr reingeschaut habt?
Also knöchelhoch war es ungefähr, ja, mindestens.
Wow. Also an manchen Stellen ungefähr 10 cm, würde ich sagen. Aber wie Thoralf schon sagte, also wir sind morgen startklar. Morgen kommt die Bordfunke hier rein. Heute Abend macht die Begutachtung. Je nachdem, wie sie es brauchen, richten sie sich das dann ein. Und ab morgen funktioniert Futura auch im Veranstaltungsraum wieder.
Freut ihr euch darauf, dass endlich wieder auch Leben hier reinkommt?
Selbstverständlich, ja. Wir können es kaum erwarten. Ja. Wir sollten eigentlich jetzt gleich diese Woche schon losgehen. Nur diese Flut ein kleines bisschen zurückwerfen. Aber ja... Sportfrei.
Genau. Ich habe gestern Abend noch mit Agnes gesprochen. Sie sagte vielleicht gegen den Geruch, der einfach eine Weile braucht, bis er jetzt hier rauskommt, nehmen wir vielleicht Duftkerzen oder irgendwas, sodass es ein bisschen angenehmer wird. Aber ansonsten, die Räumlichkeiten stehen bereit.
Also ich war zu Hause in dem Moment, als es so stark anfing zu regnen. Und in dem Moment rief mich mein Sohn an, der war am Skater mit dem Fahrrad. Und er rief mich an und hat gefragt, ob ich ihn schnell abholen kann, weil er eben komplett im Regen stand. Und dann habe ich ihn eingesackt und habe gesagt, Linus, wir müssen aber schnell noch in die Kulisse jetzt fahren von hier aus. Du bist eh einmal nass, das ist jetzt egal, weil ich muss schauen, was dort los ist. Und dann haben wir versucht, ich glaube auf 3 oder 4 verschiedenen Wegen irgendwie hierher zu kommen. Und es ist uns nicht gelungen. Hatte inzwischen natürlich aber auch schon mit dem Team hier telefoniert und war schon vorbereitet, dass es also hier landunter war. Aber als ich dann ankam, habe ich es so schlimm natürlich nicht erwartet. Also der ganze Biergarten stand komplett unter Wasser. Und wir hatten ja jetzt 7 Monate Zwangspause durch Corona, 7 Monate geschlossen, seit einer Woche wieder offen. Total happy, dass wir wieder offen haben, dass das Wetter schön war, dass wir also auch den Biergarten nutzen konnten. Dann haben wir den Boden unterm Dach komplett neu gemacht. Das stand alles unter Wasser, überall Wasser. Und ja, und dann kamen eben Freunde, die unter anderem auch ihr, die dann plötzlich da standen und uns geholfen haben, die Wassermassen so einigermaßen wegzubekommen und das wieder zu reinigen. Das ganze Team hat mitgemacht und dann haben wir am nächsten Tag den ganzen Biergarten, der natürlich dann voller Schlamm war, nochmal gereinigt und gesäubert und am Sonntag aber wieder geöffnet, ganz normal. Die Gäste, die gekommen sind, die haben das gar nicht gemerkt. Die haben das also teilweise gar nicht verstanden. Was? Bei euch war auch das Wasser, man sieht ja gar nichts mehr. Aber es ist natürlich so, wir hatten schon oft stark Regen, wir hatten auch schon oft Überschwemmungen, aber als Kulisse hier hat es uns so noch nie erwischt. Das gab es zum ersten Mal.
Am Anfang war ja alles dunkel noch, da sah man schon, oh, jetzt kommt was. Und wir haben uns dann, als es regnete, in die Zora verzogen, ein Dach über den Kopf. Und dann sah man so langsam, wie das Wasser stieg. Und das hat mich natürlich schon erinnert an 2013. Und das waren wirklich Existenzen, die da bedroht waren, wo ganze Geschosse von Häusern unter Wasser standen. Und wir haben da auch so einige Millionen als Versicherer zahlen müssen damals. Ja, und daran habe ich mich erinnert und habe überlegt, Mensch, morgen stehst du bestimmt wieder mit Gummistiefeln bei den Kunden in den Vorgärten und guckst dir die Schäden an. Und das ging dann auch direkt gleich los. Also die ersten Anrufe kamen schon noch an dem Abend, als wir da waren. Kein schönes Gefühl in dem Moment, ja.
Aber es ist typisch für Altenburg, dass es ab und zu so Überschwemmungen gibt?
Also es ist bekannt und gerade in Altenburg, also unterhalb vom Markt und die Gebäude in der Waldstraße sind regelmäßig bei starken Güssen betroffen. Aber ich glaube, so heftig wie diesmal, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es so heftig war, aber hatten wir schon, ja.
Und ich habe gehört, dass es aber wirklich Altenburg speziell getroffen hat, oder? Dass in den anderen Dörfern hier oder Städten ringsrum noch nicht mal irgendwie Regen runtergekommen ist.
Ja, also ich habe tatsächlich an dem Abend auch meine Eltern angerufen, weil die waren beim letzten Mal auch mit dran. Also die haben da gar nichts mitbekommen. Das war gezielt, ja, damit Altenburg am Meer liegt wahrscheinlich.
Unwetter? Mhm. Also ja, Also ja, also wenn ich sehr, sehr tief bin ins Meer, ist ein bisschen so. Ich habe kein Wort für das.
Ja, Melusine, dass dir die Worte dafür fehlen, können wir gut verstehen. Wir haben Mike Jessert getroffen. Er ist Geologe und Leiter des Mauritianum hier in Altenburg. Von ihm haben wir erfahren, dass Überschwemmungen eigentlich ein ganz natürliches Phänomen sind. Das Problem ist, dass Menschen immer alles begradigen wollen.
Wie typisch ist das denn für Altenburg, dass es doch mal Überschwemmungen geben kann?
Also im Juni ist es sehr typisch, muss ich sagen, außer den letzten 2-3 Jahre, wo es eher dürre Jahre waren. Aber auch die sintflutartigen Regenfälle kennen wir schon sehr stark aus den Museumsnächten, die meistens im Juni stattfinden und wo wir schon genau das gleiche Szenario wie jetzt vor wenigen Tagen hatten, wo in der Parkstraße keine Straße, sondern ein Fluss stand, wo die Gullideckel rausgedrückt wurden und wegschwammen und Fontänen waren und wo wir als Haus, als Museum, was am Hang steht, regelmäßig dann auch im Keller abgesoffen sind. Also eigentlich gehört ja eine Überschwemmung komplett dazu. Und wir wollen eigentlich immer wieder zeigen, gebt den Flüssen Raum, um über die Ufer zu treten. Und die Aue ist ein ganz wichtiger Lebensraum, der halt periodisch überschwemmt wird. Was wir jetzt in den letzten mehreren hundert Jahren gemacht haben als Mensch, ist halt die Aue immer weiter zu denaturieren. Wir haben den Fluss begradigt. Das, was wir sehen jetzt noch als Fluss, das sind nur noch kleine Relikte von dem, was früher mal war. Und wenn man sich die Karte anschaut, wo jeder Tümpel, jeder Teich, jedes Rinnsal, jeder Graben eingezeichnet ist, dann sieht man erstmal, dass über 90% der Kleingewässer, die ja bei so einem Regen dann Wasser zurückhalten, speichern, ne, dass die verschwunden sind. Da ist nur noch Acker. Dazu kommt, dass sowas wie die Stadt Altenburg in kleinen, die Großstädte sind da noch viel mehr betroffen, natürlich überhaupt kein Wasser groß speichert und das sofort wegschickt in die Flüsse. Und so potenziert sich diese Spitze an Hochwasser zu einer richtigen Flut. Und wenn ich in den Oberläufen, also im Altenburger Land zum Beispiel, das Wasser zurückgehalten wird, wenn es regnet, dann säuft Leipzig immer und immer wieder ab. Und als nächstes dann Halle und dann geht es weiter die Elbe runter. Deswegen ist es für jedes Dorf wichtig, für jede Landschaft und für jede, auch natürlich jede Stadt, zu schauen, wie kann ich das Wasser zurückhalten. Und das haben wir jetzt erst gesehen und das sehen wir relativ regelmäßig. 2013 war das extrem, mit einem Jahrhunderthochwasser. Und das ist eine Fehlentwicklung und die können wir nur beheben, indem wir hier im ländlichen Bereich das Wasser versuchen zurückzuhalten. Da gehört Aufforstung dazu, da gehören Wiesenflächen dazu, Grünland und viele Kleingewässer. Aber für die Tiere und Pflanzen in der Aue ist eine Überschwemmung was ganz Normales. Die sind daran angepasst und das gehört zur Aue. Und deswegen gibt es die zwei Seiten. Das eine ist der materielle Schaden des Menschen, der ihn aber selbst verursacht hat. Und das andere ist der Umgang der Natur mit diesem ganz natürlichen Vorgang, Überschwemmung, Starkregen. Und das ist überall auf der Welt so, dass halt Flusssysteme auch mal voll Wasser stehen, Wasser speichern wie so ein Schwamm und das Wasser wieder abgeben langsam.
Wie viel Wasser verbrauchst du in einer Woche?
Das ist schwer zu sagen, weil ich habe direkt gar nicht darauf geguckt, wie viel Wasser ich verbrauche. Man verbraucht ja anscheinend mega viel wegen Waschmaschine oder wenn man baden will oder duschen oder wenn man aufwaschen will zum Beispiel. Also ich könnte es für mich jetzt nicht direkt beantworten.
Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich zu viel. Ich weiß es nicht. Man kann es
mal durch. Du bist doch eigentlich überschaubar in deiner Wiege.
Naja, also 2 Liter am Tag zum Trinken und dann natürlich noch abwaschen, duschen. Aber ich weiß nicht, wir haben nicht so einen Zähler beim Duschen oder so, dass ich das jetzt genau sagen könnte. Was ich in der Woche war die Frage, gell?
Wie oft duschst du denn?
Ja, das ist jetzt sehr. Naja, 3-4 Mal bestimmt. Also, naja, wie viel sind das? 100 Liter? Ich sag einfach mal 100 Liter.
Also 2 Badewannen voll, jeden Tag waschen, abends und morgens. Und dann kochen wir natürlich Kaffee und die Spülmaschine läuft. Ne, das, aber in Litern, vielleicht 400 Liter, ich Das ist aber eine vage Zahl. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Wie wäre es, wenn du begrenztes Wasser im Haushalt hättest, zum Duschen oder zum Kochen?
Dann muss man sparen.
Das könnte ich mir halt einfach eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen. Oder einfach nicht mehr jeden Tag irgendwie die Spülmaschine, die Waschmaschine oder sowas anzumachen. Das wäre schon eine tüchtige Umgewöhnung, wenn man jeden Tag mal abends in eine Wanne gehen möchte und auf einmal es einfach nicht mehr kann.
Ich habe einen kleinen Garten hinterm Haus und ich sammle alles, was Regenwasser ist, auf. In Tonnen, in Gießkannen, in Eimern. Und jetzt hat es gerade so schön geregnet, da sind alle Gefäße wieder voll. Und das nutze ich dann auch für die Toilette oder für die Pflanzen in der Wohnung. Wenn Wasser knapp würde, müsste ich mich... Ja, beim Kochen brauche ich Wasser, beim Wäschewaschen sind so diese dringend nötigen Dinge, wo ich gerne Regenwasser nehmen würde, aber da habe ich noch keine Idee, wie ich das vom Fass in die Waschmaschine bekomme.
Ja, also ich bin komplett abhängig vom Wasser. Ich glaube, da gibt es keine so eine wirkliche Möglichkeit bei mir. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Ich muss meine Pflanzen auch mit dem Hahnwasser gießen. Das heißt, ja, ich kann das auch nicht irgendwie recyceln oder so. Man ist sich dem halt nicht so richtig bewusst oft, wie viel Wasser man verbraucht. Und dadurch hat man vielleicht auch nicht so ein gutes Verständnis dafür. Gerade wenn es in anderen Regionen, wo es Wasser knapp ist, wo man dann wirklich das eine notwendige Ressource ist, dann würde man vielleicht auch anders damit umgehen.
Naja, es wäre halt nicht so gut, weil ich halt gerne koche mit meiner Mama.
Das finde ich eine sehr spannende Frage, weil ich glaube auch gerade, weil wir auch die Mary Jane, das Boot hier renovieren und es wird ja nachher auf dem Wasser unterwegs sein, dann glaube ich, dass man, oder weiß ich ja, dass auf dem Boot, wenn man unterwegs ist, auch nur begrenzt Wasser an Bord ist. Ist ja nur begrenzt Platz. Und das wird dann, glaube ich, ein spannendes Experiment, wie es dann ist, mit weniger Wasser unterwegs zu sein, auch über mehrere Wochen vielleicht.
Was für uns hier in Europa bisher noch schwer vorstellbar ist, ist an anderen Orten der Welt Realität. Seit 2020 gibt es im Mauritianum eine Ausstellung zu Wasserknappheit und Klimaungerechtigkeit am Beispiel von Bangladesch. Wir funken zurück zu Mike Jessert, der für uns zusammenfasst, welche globalen Konsequenzen unser Handeln in Europa hat.
Das erste, ganz wichtig für uns als Mauritianer ist, dass wir nicht mehr diese normalen Friedfreude-Eierkuchen-Ausstellung machen wollen, wo wir halt darlegen, ja, was für schöne Vögel es gibt in dem Land, Strich und so weiter. Sondern dass bei uns wächst immer mehr der Wille, auch jedes Thema zu durchleuchten, ob man am Ende auch darlegt, was wirklich global hier los ist und den Finger auch in die Wunde legt. Und die Ausstellung Bangladesch hat in Hauptüberschrift: Wenn Wasser knapp wird oder knapp ist. Und das fragt man sich natürlich, Bangladesch, da ist doch nun im Gangesdelta unwahrscheinlich viel Wasser da. Aber genau das ist halt nicht der Fall. Und wenn wir uns anschauen, haben wir alle irgendwo Baumwolle an uns. Und die Baumwolle hat etwas damit zu tun, dass in Bangladesch bestimmte Bereiche weniger oder kaum noch Wasser bekommen. Und woanders in Ägypten sind es die Kartoffeln, die wir essen, die frühe Kartoffeln für den Spargel. Und da weiß man, dass dort die Auswirkung unseres Handelns auf andere Kulturen und auf andere Natur enorm groß ist. Und das wollen wir immer in Fokus stellen. Und Bangladesch, die Ausstellung, zeigt das ganz besonders auf. Plus, Bangladesch wird eigentlich immer als das Land bezeichnet, was die meisten Auswirkungen in Sachen Klimawandel erfährt. Bangladesch ist zu ein Drittel unter 10 Meter Höhe. Dann geht es in die Berge hoch und wenn es einen Meeresspiegelanstieg gibt, dann werden große Teile von Bangladesch betroffen sein. Es wird also dort eine extreme Migrationswelle geben müssen und da sind wir bei Themen wie Migration, wodurch sind sie verursacht. Es ist vielfältig, aber eines wird der Klimawandel sein und daher ist Bangladesch für uns ein wichtiges Thema, das hier in Altenburg zu vermitteln und zu vermitteln, was wir für Auswirkungen haben. Wo wir nicht mit dem Zeigefinger, aber mit Informationen vielleicht bei dem einen oder anderen etwas bewirken können. Und das Interessante ist, dass Bangladesch ein eigenes Ministerium für Klimawandel hat. Und das Interessante, eigentlich müssten wir das Ministerium haben, weil wir sind die Verursacher, aber die Leute in Bangladesch, die haben das schon begriffen und haben sich und sagen, Klimawandel ist nicht nur durch Meeresspiegelanstieg und dann geht uns hier ein großer Teil unseres Landes verloren, sondern das Klimawandel entsteht auch weiter oben. Das hat was damit zu tun, dass im Ganges-Delta an für sich Auswirkungen es gibt, wie zum Beispiel auch Austrocknung von Nebenarmen, weil der Nebenarm nicht mehr richtig gespeist wird, weil oberhalb das Wasser weggenommen wird für Baumwolle beispielsweise. Aber dann hat man genauso Überschwemmungen, die viel höher sind und viel intensiver sind, weil die Regenzeiten sich verschieben, Flüsse austrocknen durch Übernutzung. Und dann kommt noch dazu, was wir auch in der Ausstellung bringen, ist natürlich die Auswirkungen des Menschen an für sich auf die Landschaft. So schließt sich am Ende der Kreis in Bangladesch, auch in der Ausstellung, die ist kreisförmig angelegt, vom Naturraum bis hin zum Zyklon, also den Wirbelsturm in dieser Gegend, der dort Auswirkungen hat. Zyklone sind normal für die Gegend und die Menschen kamen immer damit zurecht. Und mittlerweile sind die Zyklone aber häufiger und stärker. Und die Auswirkungen sind nicht nur die, sondern auch, dass danach nicht mehr das Reisfeld angelegt wird, sondern dann kommt die Industrie und produziert für uns Schrimps.
Weil wir ja für Altenburg am Meer da sind, stellen wir den meisten Leuten auch noch die Frage, wie stellst du dir denn Altenburg am Meer vor? Wo wäre was? Was wäre Altenburg am Meer?
Ich finde den Titel ganz lustig und interessant. Dass Altenburg am Meer liegt, ist ja nicht, also das ist gar nicht so absurd. Und zwar dort, wo Kohle liegt, und das liegt sogar unter Altenburg, aber vor allem die großen Tagebaue sind nördlich von Altenburg. Dort war früher mal die Küstenlinie, dort finden wir dann auch die Meersedimente, die Ablagerung etc. Alles das, was mal war, als der Meeresspiegel viel höher war und die Leipziger Tieflandsbucht ein Meer, Teil des Meeres war. Also es ist schon sehr doppeldeutig, aber für uns als Biologen und Geologen ist das schon, sehen wir das auch ganz anders. Altenburg war auch mal am Gletscher. Beispielsweise, als der Gletscher in der letzten Eiszeit und der vorletzten Eiszeit bis über Leipzig hinwegging und wir von hier aus gesehen nach Norden eine Gletscherwand sehen. Also es ändert sich in geologischen Zeiträumen natürlich sehr viel, aber was unnatürlich ist, ist das Ändern in so kurzer Zeit, was wir halt verursachen mit Klimawandel. Und manche können es schon gar nicht mehr hören, aber es ist so, wie es ist. Und dass sich darauf weder Mensch noch Tier einstellen kann, entsprechenderweise, das ist eigentlich vielen bewusst. Und dass wir jetzt noch etwas gegensteuern sollten, das ist hoffentlich bei vielen schon bewusst geworden. Ich glaube nicht bei allen.
Was für Krankheiten gibt es im Meer?
Also viel Bakterien und Virus und, weißt du, in 1988 1000 Seehunde sind getötet, sind gestorben wegen einem Bakterievirus. Also es ist wie am Land. Wir haben auch Virus und Bakterien und Krankheit, ja.
Wie ist es mit Delfinen zu schwimmen?
Sie sind sehr spielerisch und sehr, wie sagt man, graceful. Die Delfine sind sehr graceful, aber ist kein Problem. Sie sind sehr also flüssig im Wasser. Es ist wie Fliegen im Wasser mit Delfinen. Und sie sind sehr nett und ja, spielerisch. Auch sehr, sehr schnell. Also wum, 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 flush, wum. Und sie sind wieder weg.
Wie hast du schwimmen gelernt?
In München bei einem Schwimmkurs. Und da habe ich mein Seepferdchen gemacht, ja.
Das war bei mir war es ziemlich kompliziert, weil ich Angst hatte vor dem Wasser in der Grundschule. Und aber mich unbedingt im Meer alleine aufhalten wollte. Und ich bin noch einmal fast abgekluckert, weil ich keine, also im Meer hatte ich keine Angst, in der Schwimmhalle schon. Hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Und mein Papa hat mir viel geholfen beim Schwimmüben, dann an der Ostsee früher.
Ich habe es in einem Freibad gelernt, genau welches weiß ich jetzt nicht mehr, mit einer Freundin zusammen.
I think I was one of
ich konnte als Baby schon schwimmen.
The one where they throw the babies in the water and we're like...
Und ich hatte auch sehr früh schon Schwimmunterricht.
In der Grundschule in der dritten Klasse.
Das Schwimmen habe ich als kleiner Junge in der Elbe gelernt. Da war ich vielleicht fünf, sechs. Dann sind wir schon ab in die Brühe und erst ein bisschen gepaddelt, dann ein Stückchen weiter rein und irgendwann rumgekrabbelt mit den Armen und mit den Füßen. Und dann irgendwann ging es und du warst auf immer wieder Fisch im Wasser. Ne? Seltsam, aber es geht. Ne? Das glaubt's nicht.
Ich habe so einen Schwimmkurs mitgemacht, als ich im Kindergarten war.
In der Freizeit mit meinen Eltern auf dem See.
Ja, ich habe Schwimmunterricht ganz klassisch in der Schule gehabt noch. Also erst, weiß nicht, dritte Klasse, vierte Klasse oder so und dann auch in der fünften, sechsten. Ja, war Standard.
Ich habe schwimmen gelernt, also ein Teil meiner Familie lebt auf Ibiza und das ist ja eine Insel und da waren wir immer sehr viel am Strand und da habe ich schwimmen gelernt, schon vor der Schule.
Könntest du dir vorstellen, Rettungsschwimmer zu werden?
Jein, weil ich finde es cool, Rettungsschwimmer zu sein. Da ist man schön im Wasser und so, man übt eben für die Einsätze. Und nein, weil ich bin zwar gut im Schwimmen, aber ich kann nicht so schnell schwimmen.
Also ich habe große Hochachtung vor Rettungsschwimmern. Ich beobachte das dann manchmal so im Schwimmbad oder am See. Ich würde mir es nicht zutrauen. Dafür kann ich nicht gut genug schwimmen.
Ich glaube, das wäre auch eher schlecht für die zu rettende Person, wenn ich Rettungsschwimmer wäre.
Nein, nein.
Und warum nicht?
Ist so anstrengend, so alle aus dem Wasser zu holen, wenn irgendjemand ertrinkt.
Ja, und so zu tauchen so lange und so, das kann ich nicht.
Nicht wirklich. Ich bin nicht wirklich der Schwimmertyp.
Ich könnte es mir vorstellen, aber es ist nicht mein größter Wunsch.
Ich bin sogar Rettungsschwimmer, weil ich bin an der Ostküste Australiens aufgewachsen. Wir hatten jeden Sonntag Schwimmunterricht und wurden zu Rettungsschwimmern ausgebildet. Das ist in so kleinen Küstenorten dort normal.
Nein, weil das wäre einfach ein zu krasser Job.
Ja, weil ich gerne Menschen helfe.
Ich selbst kann mir das nicht vorstellen, aber meine gute Freundin und Mitbewohnerin, die ist Rettungsschwimmerin auf Norderney und die mag ihren Job auf jeden Fall auch sehr gerne und genau, ist ja auch eine gute Aufgabe, auf andere aufzupassen und zu schauen, dass alle eine gute Zeit haben am Wasser.
Wir brauchen ganz sicher mehr RettungsschwimmerInnen und vor allem einen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Mit Axel und Hermine von Mission Lifeline schauen wir auf die Außengrenzen Europas. Mit unserem Altenburg am Meer-Crewmitglied Dominik sprechen wir über die Grenzschutzagentur Frontex. Axel, um was geht es bei Mission Lifeline?
Haben gesagt, okay, mit den wenigen Mitteln, die wir haben, können wir noch ein paar Menschen retten, die vor den Toren Europas sind. Und haben dann beschlossen, ein Schiff zu kaufen. Das ist dann 2017 geschehen. Da haben wir die Lifeline gekauft und sind mit der mehrfach rausgefahren. Dann wurde die beschlagnahmt und jetzt haben wir mittlerweile unser drittes, etwas größeres Schiff und außerdem eben zur Flüchtlingshilfe, wenn es sich anbietet und wir irgendwie helfen können. Also alles, was wir erleben, ist praktisch nichts dagegen, was die Geflüchteten erleben. Damit finden wir uns ab, dass wir kriminalisiert werden. Wir lassen eben nicht locker. Und ja, man muss aber sagen, so die Kriminalisierung von uns Retterinnen, die ist uns, ja, die gibt's. Aber das ist jetzt so alles aushaltbar, wenn man sich eben vorstellt, wenn man in so einem Boot sitzt, was da aus Libyen flieht. Das sind dann tatsächlich diejenigen, die tatsächlich unter diesem europäischen Migrationsmanagement, wie man es so schön sagt, eben zu leiden haben, die eben diese gefährliche Route auf sich nehmen müssen.
Wunsch von dir persönlich, was sich an der Situation auf jeden Fall ändern sollte?
Und ja, wenn es nach mir ginge, gäbe es diese legalen Wege und würden eben Institutionen wie Frontex zum Beispiel aufgelöst werden. Also das sind für mich Wünsche, die jetzt aber so naheliegend nicht erfüllt werden. Der Ton ist harscher geworden. Also die anfängliche Begrüßungsmentalität, sage ich mal, von Menschen in Not, die ist mehr oder weniger ganz gewichen. Und ja, da gibt es dann eben ja, eher so eine Hegemonie der Abschottung. Aber man sollte sich halt eben, wenn es um Menschenrechte geht, nicht so sehr von sowas beeinflussen lassen, sondern schauen, dass man sich und den Idealen treu bleibt und weiter Menschen rettet und praktisch nicht nachlässt, auf jeden Fall.
Also wir agieren hauptsächlich an den europäischen Außengrenzen. Und Ende letzten Jahres haben wir festgestellt, dass es eine gravierende Verschiebung der Fluchtrouten von Afrika nach Europa gibt. Und da gab es in den Herbstmonaten innerhalb von wenigen Wochen haben sich da mehr als 20.000 Menschen tatsächlich auf den Weg über den Atlantik gemacht in Richtung Kanarische Inseln, weil die Kanarischen Inseln offiziell zu Spanien gehören und damit natürlich zu Europa.
Vielleicht kannst du an der Stelle auch direkt schon mal genauer was dazu sagen, wie deine Arbeit vor Ort momentan aussieht.
Genau, und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir hier ein Projekt sozusagen längerfristig und längerfristig auch diese Fluchtroute mit beobachten und das auch mit Hilfe eines Bootes. Und unsere Aufgabe ist es sozusagen mit unserem Motorboot zu schauen, wo sind die Boote, die eventuell die Inseln verfehlen? Wo können wir vielleicht Menschen aufgreifen oder Boote aufgreifen, die sich in Seenot befinden, die den Kurs verloren haben, die nicht mehr auf dem richtigen Weg sind und dann sozusagen sofort Hilfe zu holen. Wir haben nur ein sehr kleines Boot hier. Wir sind nicht in der Lage dazu, direkt Seenotrettung zu betreiben oder Menschen an Bord zu nehmen. Es gibt hier eine Organisation, die nennt sich Salvamento Maritimo. Die sind dafür zuständig, alle Boote, die in irgendeiner Form in Seenot geraten, die Menschen da zu unterstützen und aus Seenot zu retten sozusagen. Das Problem ist aber, dass dieses Seegebiet hier so riesengroß ist und die Wind- und Wetterbedingungen sich so auch ziemlich schnell ändern können und wesentlich gravierender sind als jetzt auf dem zentralen Mittelmeer zum Beispiel, dass trotzdem regelmäßig Menschen hier ertrinken bei dem Versuch, die Kanarischen Inseln zu erreichen. Die sind meistens mit sehr wenigen Navigationsinstrumenten ausgestattet und dann kann es auch tatsächlich passieren, dass sie einfach den Kurs verlieren, abdriften, an den Inseln vorbeidriften. Und das muss man sich halt mal vorstellen. Die Boote sind vielleicht 8 Meter lang, 10 Meter lang, vielleicht 2, 2,5, 3 Meter breit, wenn überhaupt. Und es sind Holzboote und da ist kein Dach drüber, da ist keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zu schützen. Die haben Minimotoren hinten dran von, 10 bis maximal 15 PS. Die sind also auch richtig, richtig langsam unterwegs. Und wenn man da ein kleines bisschen den Kurs verfehlt, dann ist man halt einfach ewig lange auf dem Wasser unterwegs. Die sind tatsächlich teilweise 7, 10, 14 Tage unterwegs. Und so viel Wasser und Lebensmittel kann man da einfach auf so einem Boot auch überhaupt nicht mitnehmen. Sodass es dann ganz oft passiert, dass die Menschen, also wenn sie überhaupt in Richtung der Inseln kommen, sowieso schon vollkommen dehydriert und geschwächt sind und eigentlich tatsächlich ankommen in einem Zustand, der schon da sehr, sehr lebensbedrohlich ist.
Ich stelle mir das sehr schwer vor, jeden Tag mit dieser Not auch konfrontiert zu sein.
Um ehrlich zu sein, wie es mir damit geht, es spielt eigentlich keine Rolle. Ich finde es eine absolute Frechheit von der Politik und auch von Regierungen und von den Personen, die irgendwie verantwortlich sind, dass Menschen in so eine Lage gezwungen werden, dass sie hier überhaupt sich in diese Boote setzen müssen. Das macht mich tatsächlich sehr wütend. Ich habe halt das Privileg, dass ich diese Arbeit hier machen kann und mir das am Herzen liegt, für ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt zu sorgen. Aber letzten Endes spielt eigentlich keine Rolle, was für mich nicht so richtig, wie es mir damit geht, sondern mir ist es wichtiger, den Fokus auf die Menschen zu lenken, die in so eine, lapidar Scheißsituation gebracht werden, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, nur um tatsächlich ein gutes Leben führen zu können oder überhaupt ein sicheres Leben, nicht mal nur ein gutes, sondern einfach in Sicherheit zu sein und ihre Grundbedürfnisse befriedigen zu können.
Du hast sozusagen auch nicht vorher schon dich mit Seefahrt oder so, mit Booten oder sowas auseinandergesetzt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte vorher höchstens mal Berührungspunkte, wenn ich mit einer Fähre irgendwo hingefahren bin oder sowas. Man ist immer mit unfassbar vielen Menschen konfrontiert aus den unterschiedlichsten Bereichen, die zum Großteil alle ehrenamtlich hier arbeiten. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass so viele unterschiedliche Menschen da auf einen Haufen, zusammenkommen und eigentlich ein gemeinsames Ziel verfolgen und das auch umsetzen. Das finde ich an den Einsätzen generell auch beeindruckend, weil dann ein 60-Jähriger, der sein Leben lang als Chirurg in der Klinik gearbeitet hat, plötzlich auf einen 24-jährigen Wagenplatzler oder sowas trifft. Und alle haben dieselbe Intention und sagen sich ja, niemand verdient es, auf der Flucht zu sterben, sondern auf dem Weg in ein, ja, wie ich vorhin schon sagte, besseres Leben.
Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre wichtig für die Leute hier vor Ort irgendwie zu kapieren?
Die für mich tatsächlich überraschendste Nachricht oder sogar krasseste Nachricht, die ich gehört habe, ist, dass Boote vom Senegal oder von Westafrika in der Karibik angespült wurden mit mumifizierten Leichen. Das bedeutet, das sind genau die Boote, die die Inseln verfehlt haben und dann auf den offenen Atlantik abtreiben und dann einfach verschollen sind. Die sind dann einfach weg. Die sieht auch keiner mehr. Und das finde ich, finde ich einfach krass. Ja. Und sehr schade finde ich, dass derzeit die Atlantikroute medial kaum Beachtung findet. Und auch wenn hier versucht wird, viel zu tun, überhaupt, dass hier Menschen rüberfahren müssen, liegt an der, nennen Sie mal, tödlichen Abschottungspolitik. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das zeigt sich überall, wo man hinguckt, an den Außengrenzen. Und das finde ich, das macht mich sehr wütend und das würde ich gerne ändern. Ich würde gerne, dass es da einen Kurswechsel irgendwann mal gibt. Da können wir nur dran arbeiten und versuchen, das in irgendeiner Form vielleicht mal besser zu machen.
Wie findest du, dass einige Länder keine Geflüchtete mehr aufnehmen wollen?
Finde ich sehr problematisch und ich finde, es ist eigentlich die Pflicht von Ländern, denen es möglich ist, oder von allen Ländern, Menschen in Notsituationen aufzunehmen und zu unterstützen.
Ich denke, dass wir in Europa die Kapazitäten hätten, mehr Geflüchtete aufzunehmen und deswegen finde ich das bedenklich.
I don't believe in borders, and since I'm a migrant myself, in
ich glaube nicht an Grenzen. Ich bin selbst ein Migrant. Ich lebe in Deutschland und habe französisch-australische Wurzeln. Ich denke, wir sollten Strukturen schaffen, um Geflüchtete aufnehmen zu können und Grenzen zu öffnen. Australien ist ein hartes Pflaster für Migrierende. Da können wir von Deutschland lernen, zumindest wie es hier 2016 gelaufen ist, nicht wie es heute ist.
Ich finde es schon doof, weil man sollte die halt helfen, wenn die schon flüchten, dass sie in ein ordentliches Land kommen, dass die normal leben, weiterleben können.
Die Erde gehört jedem. Es gehört nicht nur einer Person oder mehreren. Es gehört jedem. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, dass die und die nicht dahin dürfen, bloß weil die andere Farbe haben oder eine andere Sprache sprechen. Jeder hat das gleiche Recht und sollte auch gleich behandelt werden.
Beim Thema Sicherheit wurde ja Migration einfach als Gefahr dargestellt eigentlich und Frontex präsentiert sich ja als Schützer von der Freiheit, aber bekämpfen bedeutet halt, dass das eigentlich outgesourced wird oder dass die Routen verschoben werden mit Melilla und Ceuta, da werden ja Grenzzäune hochgezogen, modernste Technik einfach verwendet, um die irreguläre Einwanderung zu stoppen oder die Seewege, dass die einfach zu stark bewacht werden, dass einfach die Migration eigentlich gestoppt wird, bevor sie überhaupt anfängt. Also das ist das Ziel von Frontex eigentlich. Die Frage ist ja, was passiert mit den Menschen, die zurückgewiesen werden beispielsweise? Oft werden die Menschen dann in Länder zurückgewiesen, aus denen sie gar nicht kommen und kommen da in Lager, die auch von der EU finanziert werden, um die Migration zu stoppen. Aber es ist egal, was mit den Menschen dann im Nachhinein passiert. Und ja, der Zusammenhang ist für mich halt einfach interessant, dass so viel Geld an EU-Geldern für die Außengrenzen ausgegeben wird oder für Frontex. Und dass auf der anderen Seite halt Menschen in Slums leben, wie moderne Sklaven quasi innerhalb der EU und die sich selbst überlassen werden. In Spanien gibt es halt gerade im Süden das Meer aus Plastik, wird es genannt. Das sind die riesen Gewächshäuser. Das ist die größte Fläche von Europa an Gewächshäusern und da sind ganz viele illegale Migranten, die da als Tagelöhner arbeiten und in Slums leben, in Hütten, also unter katastrophalen Bedingungen.
Kraft voraus, sinnvolle Wasser nicht zu vermeiden. Was kümmert es euch? Bei voller Kraft voraus, sinnvolle Wasser nicht zu vermeiden. Was kümmert es euch?
In meinem Element? Wenn eure Lebenswelt immer kleiner wird, wird meine immer größer. Also macht bitte weiter so, liebe Menschenfamilie. Ich freue mich über jeden Zentimeter mehr, der an den Polkappen schmilzt. Und ihr? Mir gegenüber konntet ihr es gern zugeben. Das macht ihr doch mit Absicht. Bisher habe ich Wege auf mich genommen, um die Welt an Land kennenzulernen. Aber stellt euch vor, dass alles unter Wasser wäre. Ich fände das toll. Also macht bitte weiter so, liebe Menschenfamilie. Mike hat es euch erzählt. Altenburg lag schon einmal am Meer. Worauf wartet ihr? Volle Kraft voraus.
Bei voller Kraft voraus sind voller Wasser nicht zu vermeiden. Was kümmert es euch? Bei voller Kraft voraus, sinnvolle Wasser nicht zu vermeiden. Was kümmert es euch?
Die Wasser sind nicht menschenleer. Leinen los, meine liebe Menschenfamilie. Macht die Schotten dicht. Schottet euch ab. Bildet Inseln, die werden untergehen. Das Wasser sucht sich seinen Weg.
Das war In Sintfluten, der Podcast zu Altenburg am Meer. Von und mit den rasenden ReporterInnen Alexandra, David, Sarah und Vanessa. Mit Musik von Rosanna Turberg und Ilana Reynolds als Meerjungfrau Melusine. Redaktion und Produktion Alida Lorenz, Jessica Peschke, Silvio Schmidt, Ulrike Wolf, Helena Wölfel und Alex Hennig. In Sintfluten ist eine Produktion von Altenburg am Meer. Künstlerische Leitung Valentin Schmiel. Produktionsleitung Agnes Kern. Veranstaltungsleitung Konstanze Böhme und Julia Pohl. Ein Projekt der Adam Music Academy.
Nächste Woche dreht sich alles um fantastische Stadtträume. Damit setzen wir, Alex und
Helena,
die Segel. Wir sagen Ahoi! Bedanken uns bei unseren wundervollen Bordfunke-KollegInnen, allen InterviewpartnerInnen und ReporterInnen. Mit der Muschel am Ohr lassen wir uns von Simon Geuchens Song zum Projekt davontragen. Nach Norden und dann ans Meer und dann weg!
Das Boot verlässt bald die Werft. Wir grüßen das Fremde und das Unbekannte. Wir lieben es so sehr. Altenburg am Meer. Rein am Mast, doch der Kompass kennt den Weg. Ob Fock, ob Klüber, wir stehen im Wind, das große Gebläster. Wir stechen in See, wir brechen auf unbekanntes Meer. Das Fremde, die Ferne,